Ja, ich freue mich hier bei euch zu sein, in diesem Nachmittag hier, in diesen zwischen den Feiertagen. Einige kennen mich vielleicht nicht, ich heiße Bernie Reimer, ich bin 31 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, kenne hier so ein paar Leute aus der Gemeinde, habe ein paar Freunde hier, komme ursprünglich hier aus Bielefeld, bin Mitglied in der Gemeinde in Meine. Das ist Raum Wolfsburg, Gifhorn, Braunschweig. Genau, und freue mich heute hier über die Gelegenheit, mit euch zusammen über Gottes Wort nachzudenken. Wenn wir heute Menschen in unserer Gesellschaft fragen würden, wie man sich so einen glücklichen Menschen vorstellt, einen Menschen, den es so rundum gut geht, und wir uns fragen würden, was wir da so für Antworten bekommen würden, dann würde ich mal vermuten, dass es so in die Richtung geht, ein Mensch, dem es rundum gut geht, dessen Bedürfnisse müssen einfach alle gestillt sein. Unsere Bedürfnisse nach vielleicht finanzieller Unabhängigkeit, nach guten Beziehungen, genug Geld, guter Job, was weiß ich. So ein Mensch ist glücklich, dem geht's gut. Ich glaube, dass wenige Menschen auf die Idee kommen würden und sagen würden, glücklich ist der, der weise ist. Würden wir, glaube ich, sehr selten hören. Aber genau das ist die Aussage in dem Text, über den wir uns heute ein paar Gedanken machen möchten. Und ich möchte diesen Text zuerst einmal lesen. Ihr findet den auch hier in eurem Gottesdienstzettel. Ich werde allerdings mich auf die Verse bis Vers 26 beschränken. Ich lese Sprüche Kapitel 3, ab Vers 13. Da schreibt Salomo: Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb, und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält, der ist glücklich zu preisen. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab. Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen. Bewahre Überlegung und Besonnenheit. Sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Ich habe vorhin gehört, dass einige von euch die Predigten aus der Gemeinde Meine, aus der ich komme, online mitverfolgen. Tut mir leid für die, die diese Predigt schon kennen, aber eine gute Predigt, hoffentlich ist es wert, zweimal gehört zu werden. Ich möchte kurz einen kleinen Abriss geben zum Kontext, eine kurze Einleitung, und möchte kurz zur Historie dieses Buches was sagen. Das Buch der Sprüche wurde von Salomo geschrieben. Salomo ist Thronfolger seines Vaters David geworden auf den Thron Israel. Und Salomo baut den Tempel, er weiht diesen Tempel ein. Und nach der Tempeleinweihung erscheint Gott in einer Stimme Salomo in der Nacht. Und Salomo bekommt den Wunsch frei. Wähle dir, was du willst, ich gebe es dir. Und Salomo wählt sich Weisheit. Und die Tatsache, dass Salomo das wählt und nicht etwas anderes, diese Tatsache begeistert Gott. Und Gott sagt, du hast um Weisheit gebeten, du bekommst Weisheit, aber zusätzlich zu der Weisheit bekommst du alles. Alles, was du willst. Alles, was sich ein König je wünschen könnte. Den Sieg oder die Herrschaft über seine Feinde, Geld genug, Güter ohne Ende, Macht ohne Ende, Ehre, Anerkennung, alles, was ein König sich wünscht. Und Gott stattet Salomo mit Weisheit aus, und das ist ein Indiz dafür, dass die Weisheit, die Salomo uns in den Sprüchen niederschreibt, ist nicht primär seine Weisheit, sie ist Gottes Weisheit. Gott inspiriert einen Salomo, dieses Buch der Sprüche zu schreiben. Das heißt, wenn Salomo hier schreibt, dass dieses oder jenes weise ist, dann ist das in den Augen Gottes weise. Und die hebräische Poesie, sie gebraucht Sprichwörter nicht in dem Sinne, dass sie irgendetwas übertreibt oder etwas vielleicht auf eine lächerliche Weise darstellt, wie wir viele Sprichwörter kennen. Sie hat das Ziel, Sprüche exakt auf den Punkt oder Wahrheiten exakt auf den Punkt zu bringen. Das heißt, wenn Salomo zum Beispiel sagt, dass eine zänkische Frau wie ein Tropfen des Daches das einen vertreibt, dann ist das nicht etwas, was ihm jetzt so mal rausgerutscht ist, weil seine Frau ihm gerade auf die Nerven ging. Das ist Wahrheit. Das ist so. Und das müssen wir so auch ernst nehmen. Das ist Gottes Meinung über so eine Frau. Und Salomo schreibt also das Buch der Sprüche und es enthält Gottes Weisheit. Und Salomo nennt uns einleitend in Kapitel 1 die Absicht dieses Buches. Ist immer einfach, wenn ein Autor das so klar und deutlich tut. Und Salomo schreibt von Anfang an in Kapitel 1, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, Doppelpunkt, und jetzt kommt es, was Salomo damit beabsichtigt, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Rede verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, gerecht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Bis hierhin. Also, Gott stattet Salomo mit Weisheit aus, wie sie kein Mensch nach ihm hatte und keiner vor ihm. Gott freut sich darüber, dass Salomo um Weisheit gebeten hat. Und diese Tatsache sagt uns schon etwas darüber, was Gott für die Weisheit empfindet. Die Tatsache, dass Salomo sich Weisheit gewünscht hat, das hat in Gott dermaßen Wohlgefallen geweckt, dass er alles andere dazu gibt. Gott inspiriert dieses Buch der Sprüche und er gibt uns damit seine Weisheit mit auf den Weg. Und sagt uns hier am Anfang, diese Weisheit, die soll dazu dienen, oder dieses Buch soll dazu dienen, dass wir weise werden. Es ist im Interesse Gottes, dass wir weise werden. Und ich werde es nachher noch einmal genauer sagen, aber es ist ein großes Anliegen Gottes, dass wir uns mit der Weisheit beschäftigen. Gott wirbt für die Weisheit in diesem Buch. Die Schriftlesung gerade, die Weisheit steht an den öffentlichen Plätzen und sie schreit, sie ruft, sie lädt ein, komm. Gott möchte, dass wir seine Weisheit ernst nehmen, dass wir nach seiner Weisheit suchen. Und dann ist ein sehr zentrales Thema im Buch der Sprüche die Furcht Gottes. Wenn wir verschiedene Menschen fragen werden, werden wir unterschiedliche Definitionen von Weisheit bekommen. Menschen können in den Augen unserer Gesellschaft weise sein. Sie können vielleicht weise sein in Finanzen. Sie können sehr effizient sein in dem, was sie organisieren, was sie auf die Beine stellen. Aber wenn so ein Mensch, der in den Augen der Welt weise ist, dann am Ende vor Gott steht und Gott zu ihm sagen muss, ja, das ist ja alles sehr ergiebig, was du da auf der Erde so gemacht hast, aber du hast mich völlig ausgeklammert. Was bringt dir das, wenn du die ganze Welt gewonnen hast und am Ende Schaden nimmst an deiner Seele? Gar nichts. Und somit müssen wir feststellen, wenn du wirklich weise sein willst, dann musst du zu Gott gehen und Gott fragen, was Weisheit ist. Weil wenn du in diesen Augen dieser Welt weise bist und am Ende vor Gott stehst und Gott sagt, das war nicht weise, dann bist du der größte Narr. Und deswegen sagt Salomo in Kapitel 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist die Grundlage. Wenn du Gott nicht erkannt hast, wirst du nie weise werden. Das ist der Schlüssel zur Weisheit. Das müssen wir wissen im Hinterkopf haben. Das ist ein großes Thema, das ich heute nicht im Detail besprechen möchte, aber das müssen wir so als Hintergrund wissen, wenn wir uns jetzt unseren Text anschauen. Der Text aus Kapitel 3 ist in dem ersten Teil des Buches der Sprüche und dieser Teil, der enthält, ich nenne es die Erziehungsreden Salomos an seinen Sohn. Es sind wie viele einzelne Erziehungsgespräche, die Salomo mit seinem Sohn führt. Salomo er beginnt fast jede Erziehungsrede mit diesem Aufruf: Höre, mein Sohn, pass auf, hör zu. Und weiter ab Kapitel 10 haben wir dann die einzelnen Weisheitssprüche, die auch losgelöst voneinander betrachtet werden können. Aber hier haben wir diese einzelnen Erziehungsreden und man kann sich so fühlen, als wenn man Mäuschen spielt im Büro Salomos, während er gerade dabei ist, mit seinem Sohn zu reden und ihm etwas zu erklären. Gut, kommen wir zu unserem Text, Kapitel 3, ab Vers 13. Schon im Kapitel davor, im Kapitel 2, Vers 4, sehen wir, dass Salomo seinen Sohn dazu ermahnt, nach Weisheit zu suchen, nach Weisheit zu forschen, wie nach Schätzen. Und nach der Weisheit suchen wird nur derjenige, der sich ganz sicher ist, dass Weisheit oder Erkenntnis etwas Gewinnbringendes für ihn ist. Wer nicht so richtig was mit Weisheit anzufangen weiß oder sich fragt, wofür brauche ich eigentlich Weisheit, der wird nie die Motivation besitzen, anzustreben, weise zu werden. Und mit diesem Text zeigt Salomo seinem Sohn die Vorzüge oder den Gewinn der Weisheit. Er wirbt für die Weisheit, er macht seinem Sohn Weisheit schmackhaft. Und es ist, kann man sagen, so ein Plädoyer für die Weisheit. Und das zeigt uns die einleitende Aussage hier im Vers 13, wo Salomo sagt, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Dieser ganze Abschnitt beginnt also mit diesen Worten, wohl dem Menschen oder glücklich ist der Mensch, glücklich ist der, und dann folgt eben die Beschreibung dieses glücklichen oder glücklich zu preisenden Menschen, könnte man vielleicht auch sagen. Und mit dieser Formulierung wünscht Salomo, oder man könnte besser sagen, Salomo versichert dem Menschen Wohlergehen, der nach Weisheit sucht und Weisheit findet. Und damit zeigt uns Salomo einen Menschen, der aus seiner Sicht, oder wir müssen genauer sagen, der aus der Perspektive Gottes, ein glücklicher Mensch ist. Es ist Gottes Einstellung, dass glückliche Menschen weise Menschen sind. Und dieser Vers, das ist die einleitende Aussage und auch die Kernaussage. Salomo sagt, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Und dann fährt er in den darauffolgenden Versen fort und untermauert nur diese Aussage. Er begründet diese Aussage in den folgenden Versen. Und er beschreibt, warum ein Mensch glücklich oder Wohlergehen hat, der weise ist. Und deswegen habe ich jetzt da keine klassische Drei-Punkte-Predigt draus gemacht. Alles, was ich sage, soll diese eine Aussage untermauern. Und wenn du heute hier rausgehst, dann möchte ich, dass du fest davon überzeugt bist und sagst, den Menschen, die weise sind, die Weisheit gefunden und erworben haben, denen geht es wirklich gut. Wohl dem, das ist so eine Aussage, die Salomo mit Sicherheit schon öfter von seinem Vater David gehört hat. Wir finden diese Aussage sehr häufig in den Psalmen. Die Psalmen beginnen quasi mit dieser Aussage. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen und so weiter. Oder wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem, der seinen Köcher damit gefüllt hat. Und die Frage ist jetzt, was möchte Salomo durch diese Wahrheit in seinem Sohn erreichen? Salomo ist also der festen Überzeugung, dein Wohlergehen hängt von Weisheit ab. Und weil Salomo seinem Sohn Wohlergehen wünscht, wie denke ich, alle Eltern es ihren Kindern wünschen, zeigt er jetzt im Folgenden seinem Sohn die Vorzüge der Weisheit. Und er möchte seinen Sohn natürlich zum einen von dieser Tatsache überzeugen, dass dein Wohlergehen von der Weisheit abhängt. Zum anderen möchte er seinem Sohn damit einen Anreiz geben, Weisheit zu erwerben, Weisheit zu finden. Der Anreiz oder dieser Ehrgeiz nach Weisheit zu suchen, das ist nicht so ganz populär in unseren Tagen, möchte ich mal sagen. Es ist, als ob so ein bisschen verloren gegangen. Menschen sind bekannt für sportliche Leistungen vielleicht. Menschen sind bekannt vielleicht für hohe Positionen in der Politik, in Firmen. Aber wer ist so öffentlich bekannt für Weisheit? Wird dir da jetzt eine Person einfallen? Mir auf Anhieb so nicht. Und ich möchte euch kurz zeigen, dass dieses Denken zur Zeit der Bibel ganz anders gewesen ist. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen aus 1. Könige 5, Abvers 10. Da schreibt der Schreiber, also er beschreibt die Weisheit Salomos und sagt, und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan der Esrachiter und Heman und Kalkol und Dada und die Söhne Machols. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsrum. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Ein anderes Beispiel in 2. Samuel 16, Abvers 23. Wenn damals Ahitophel einen Rat gab, Ahitophel war ein Ratgeber Davids, war das, als wenn man Gott um etwas befragt hätte. So viel galten alle Ratschläge Ahitophels bei David und bei Absalom. Hier werden uns ganz konkrete Personen genannt, die damals für ihre Weisheit berühmt gewesen sind quasi. Wir lesen hier, dass alle Könige, die von der Weisheit Salomos gehört hatten, sie reisten zu Salomo hin, um seine Weisheit zu hören. Und diese Stellen zeigen uns, dass weise zu sein, das ist damals Statussymbol gewesen. Das galt etwas. Weise zu sein ist eine begehrenswerte Tugend gewesen. Wir lesen dann das Beispiel aus 1. Könige 10 von der Königin aus Saba. Sie hört dieses Gerücht, nennt sie es, von der Weisheit Salomos und sie reist zu Salomo, ja, reisen nicht 5 Stunden mit dem Flugzeug, sondern eben damals reisen. Und dann lesen wir in 1. Könige 10, ab Vers 6. Und sie sprach zu dem König, also zu Salomo: Das Wort ist wahr, was ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden. Du hast mehr Weisheit und Besitz, als das Gerücht sagt, das ich vernommen habe. Glücklich sind deine Leute. Glücklich diese deine Knechte, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, sodass er dich auf den Thron Israels setzte. Weil der Herr Israel auf ewig liebt, deshalb hat er dich zum König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Talente Gold und sehr viel Gewürze und Edelsteine. Nie wieder ist so viel Gewürz ins Land gekommen, wie die Königin von Saba dem König Salomo schenkte. Was für ein Aufriss um Weisheit, würden wir heute vielleicht denken. Und ich habe, als ich mir so bei der Vorbereitung Gedanken gemacht habe über diese Historie, da habe ich mir gedacht, wir sind nicht mehr heutzutage von dieser Aussage überzeugt: Wohl dem, der Weisheit erwirbt. Da waren die Leute damals schon näher dran. Und ich hoffe, mit dieser Predigt unser Denken in dieser Hinsicht ein Stück weit wieder zu reformieren. Salomo beginnt jetzt hier im Vers 14 seine Aussage, die er im Vers 13 gemacht hat, zu begründen. Er fährt jetzt fort und erklärt und begründet, warum es dir so gut gehen wird oder warum es so erstrebenswert ist, weise zu sein. Er sagt jetzt, was an der Weisheit so toll ist. Und er sagt in Vers 14: Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Wir nehmen sehr viel auf uns, wir investieren sehr viel, um Geld zu erwerben. Wir nehmen große Investitionen auf, wir schaffen uns Besitz an. Aber was investierst du, um weise zu werden? Das Weisheit zu erwerben, das soll für dich wichtiger sein, als Geld zu erwerben. Und wenn wir jetzt mal diese Balance oder versuchen, in unserem Leben diese Balance zu bewerten, wie viel Aufwand betreibst du, um Geld zu erwerben, zu arbeiten? Was investierst du, um weise zu werden? Salomo sagt, Weisheit zu erwerben ist viel besser, ist viel wichtiger, als Geld zu erwerben. Ich habe bereits in der Einleitung gesagt, dass die meisten Menschen heutzutage Wohlergehen gleichsetzen werden, vielleicht mit materiellem Besitz, mit Geld. Und das streben viele ohne Umwege an. Ihr Ziel ist es, mehr zu haben, reich zu sein, und sie unternehmen, oder alles, was sie unternehmen, dient diesem Ziel. Wenn sie die Möglichkeit haben, irgendwas zu lernen oder irgendeine gewisse Erfahrung zu machen, aber wenn sie sich nicht einen direkten Benefit daraus, geldmäßigen Benefit daraus versprechen können, tun sie es nicht. Weil das Streben nach Geld für sie eine viel höhere Priorität hat als das Streben nach Weisheit. Vielleicht stehen junge Leute vor der Frage: Nach der Schule soll ich weiter lernen, soll ich Abi machen, studieren gehen? Heute ist fast klar, dass man studieren geht. Bei mir damals so im Freundeskreis, mit Freunden was unternehmen, in Skiurlaub fahren, da brauche ich Geld für. Also besser Ausbildung machen, ne? Da hast du wenigstens ein bisschen was. Habe ich nachher bereut. Also dachte ich, raus aus der Schule, so schnell wie möglich Geld verdienen. Aber Salomos Aussage ist, Weisheit zu erwerben ist viel, viel besser und wertvoller als Gelderwerb. Unser Streben nach Weisheit muss unser Streben nach materiellem Besitz oder Geld weit übertreffen. Und hier ab Vers 16 beginnt Salomo jetzt damit zu beschreiben, was an der Weisheit so viel besser ist als Geld. Und er sagt, in ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Salomo hat jetzt im Vers 14 gesagt, dass Weisheit viel besser ist als Geld. Jetzt sagt er aber im Vers 16, dass in der Linken der Weisheit Reichtum und Ehre ist. Reichtum und Ehre kommt somit mit der Weisheit. Aber mit der Weisheit kommen andere Dinge, viele andere Dinge, die du dir mit Geld nicht kaufen kannst. Und genau das ist der Vorzug der Weisheit gegenüber dem Geld. Salomo beschreibt dieses Phänomen sehr schön in den Apokryphen im Buch Die Weisheit Salomos. Ich möchte das einmal kurz zitieren, aber kurz erstmal was allgemein zu den Apokryphen. Sie sind in einigen Bibeln, in manchen Lutherbibeln mit drin. Die katholische Kirche sieht sie als Schrift an. Sie gehören aber nicht zum Kanon der Bibel. Und wir können sie lesen, es ist nicht verboten, sie zu lesen. Wir können sie lesen wie jedes andere säkulare Buch außerhalb der Bibel. Sie gehören aber nicht zu dem Kanon der Bibel und sind nicht Wort Gottes. Möchte ich einfach nur betonen. Auf jeden Fall, dieses Buch, Die Weisheit Salomos, ist, wie der Name sagt, von Salomo. Ich habe jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln. Und Salomo beschreibt dieses Phänomen in den Apokryphen und er sagt da in dem Kapitel 7, Abvers 7, deshalb betete ich um Einsicht und sie wurde mir geschenkt. Ich rief zu Gott und er sandte mir Weisheit. Sie war mir willkommener als Zepter und Königskrone. Reichtum war mir nichts verglichen mit ihr. Der kostbarste Edelstein erschien mir wertlos neben ihr. Gold kam ihr gegenüber vor wie gewöhnlicher Sand und Silber wie Straßenstaub. Ich schätzte sie mehr als Gesundheit und Schönheit. Ich zog sie sogar dem Sonnenlicht vor, denn sie strahlt in einem Glanz, der nie erlischt. Zusammen mit der Weisheit aber wurden mir alle Reichtümer geschenkt, denn sie teilt unermessliche Schätze aus. Ich hatte Freude an allen Dingen, weil sie im Gefolge der Weisheit zu mir kamen. Hier beschreibt Salomo sehr schön, wie der Erwerb von Weisheit ihm wichtiger gewesen ist als alles andere im Leben. Und wie im Nachhinein er die Dinge gewonnen hat, wie vielleicht Reichtum, auf die er anfangs vielleicht oder im ersten Moment vielleicht verzichten musste. Vers 16 bis 18 in Sprüche 3 hier sagt uns, dass langes Leben, Reichtum, liebliche Wege, Frieden, Glück mit der Weisheit kommen. Sie sind ein Gefolge der Weisheit, kann man sagen. Ein langes Leben kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Ein friedvolles Leben kannst du dir auch nicht kaufen. Ein glückliches Leben kannst du dir sowieso nicht mit Geld kaufen. Aber so viele Menschen meinen, durch diese Dinge oder diese Dinge durch Geld zu erreichen. Und das ist der absolute Holzweg. Gott sagt uns, dass wir diese Dinge durch Weisheit erreichen werden. Und deswegen ist Weisheit viel erstrebenswerter als Geld. Du kannst zum Beispiel deine Zeit investieren. Weisheit im Bereich Kindererziehung zum Beispiel zu erwerben. Wir haben viele gute Bücher über Kindererziehung, über Literatur. Also Das muss man, da muss man sich einfach nur Zeit nehmen und es zu lesen. Viele sind nicht bereit, diese Zeit zu investieren. Meine Frau und ich, wir haben uns einen Tag in der Woche festgelegt, den Freitag, und wir sagen, an diesem Tag machen wir so einen Eheabend. Wir lesen dann zusammen ein Buch, abwechselnd eins über Kindererziehung und dann über Ehebeziehungen. Und wir lernen dadurch. Und die Weisheit, die wir da von weisen Männern uns aneignen, die hat Auswirkungen auf unsere Kindererziehung und auf unser Eheleben. Die Weisheit schafft da buchstäblich Frieden in meinem Zuhause. Es gibt Männer, die verdienen sehr viel Geld, sind aber in ihren eigenen vier Wänden unglücklich, weil Zank und Streit zu Hause herrscht. Und der Grund dafür ist, dass sie nichts dafür investieren, weiser Vater oder weiser Ehemann zu sein. Sie haben Zeit für ihren Job und Hobbys. Das ist eine Möglichkeit, in Weisheit zu investieren oder aus der Weisheit zu profitieren. Ich möchte noch eine Sache kurz erwähnen, der Ausgewogenheit halber. Salomo verheißt, oder die Sprüche verheißen uns Reichtum für die Weisheit, was aber nicht heißt, dass Gott manchmal andere Wege mit uns gehen kann. Im Buch Prediger sagt Salomo, dass es manchmal dem Gerechten wie dem Gottlosen ergeht. Es kann sein, dass manche Menschen wirklich durchaus weise sind, aber Gott trotzdem schwierige Wege mit ihnen geht, weil er ihnen vielleicht eine andere Lektion in anderen Bereichen ihres Lebens beibringen möchte. Das nur der Ausgewogenheit halber. Nicht damit hier gesagt wird, ich verkündige ein Wohlstandsevangelium. Die nächsten Verse haben mir ehrlich gesagt einleitend ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Mir ist nicht ganz klar gewesen, was Salomo damit meint. Salomo sagt zu seinem Sohn hier: Der Herr hat durch Weisheit den Himmel gegründet, hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab. Gott schafft einen Himmel und eine Erde durch Weisheit, sagt er hier. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was für eine Art Weisheit, was für eine Weisheit braucht Gott da, um einen Himmel zu erschaffen? Was muss man wissen, um Fluten hervorbrechen zu lassen? Worüber muss Gott nachgedacht haben, als er den Wasserdampf in den Wolken kondensieren ließ, damit Regen auf die Erde fällt? Als Gott die Erde erschaffen hat durch seine Weisheit, da muss er sehr intensiv über physikalische, über chemische, über biologische Prozesse nachdenken müssen. Und wenn Salomo hier sagt, dass Gott durch Weisheit die Erde erschafft, dann müssen diese Dinge, die ja vielleicht uns erst so säkular erscheinen, Teil der Weisheit Gottes sein. Und das ist wirklich so. Als ich über diese Verse nachgedacht habe, da musste ich mein Verständnis über Weisheit im Buch der Sprüche ein wenig revidieren. Weil wir, wenn wir die Sprüche lesen und Salomo von Weisheit spricht, dann schieben wir das sofort in diese geistliche Ecke, sage ich mal. Wenn Salomo über Weisheit spricht, dann geht es da nur um so zwischenmenschliche Beziehungen, um Weisheit in geistlicher Hinsicht, die ich brauche, um ein Seelsorgegespräch zu führen oder sowas. Aber dem ist nicht so. Wenn wir jetzt mal einzelne Stellen uns anschauen, ich möchte erst ein Beispiel vorlesen aus Könige 5 ab Vers 12, da wird auch über Salomo geschrieben und da steht: Und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Er redete auch von den Bäumen, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der auf der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürn und von den Fischen. Das war Teil der Weisheit Salomos, die Gott ihm geschenkt hat. Wir lesen auch im Alten Testament, dass Gott bewusst Männer mit Weisheit ausrüstet, kunstvolle Werke zu ersinnen, so steht es da in Mose, wo es um den Bau der Stiftshütte geht. Gott hat Salomo also auch mit dieser intellektuellen Fachkompetenz, könnten wir sagen, ausgestattet, die ihn zu einem ausgezeichneten Biologen machte. Und die Verse 19 und 20 in Sprüche 3 sagen uns hier, dass Gott selbst auch der Inhaber dieser Weisheit ist. Er hat durch seine Weisheit den Himmel, die Fluten und die Wolken erschaffen. Und wenn Salomo hier in diesem Text oder mit diesem Text seinen Sohn dazu ermutigt, Weisheit zu erwerben, dann beinhaltet das auch die Weisheit, die wir zum großen Teil in der Schule oder in der Ausbildung lernen. Durch ein Studium. Das sind ebenfalls Weisheiten, in denen wir sehr viele Naturgesetze Gottes erforschen. Das ist Teil der Weisheit Gottes. Und wenn Salomo dazu ermahnt, dieser Weisheit nachzujagen oder diese Weisheit zu erwerben, dann beinhaltet das auch, ganz einfach in der Schule gut aufzupassen. Vielleicht ein Studium zu machen. Trifft vielleicht nicht auf jeden zu, aber es ist unter anderem Gottes Weisheit. Dann sehen wir in den Sprüchen oder auch im Buch Prediger, dass Salomo Weisheit bekommen hat in ganz praktischen Lebensfragen, wo wir sagen würden, was geht Gott das an? Salomo schreibt zum Beispiel in Prediger 10, Vers 10, wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden. Aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Und da fragen wir uns vielleicht, was interessiert das Gott, ob ich jetzt mit einer scharfen oder stumpfen Axt hier mein Holz für meinen Kamin mache? Das sind ganz einfache Gesetzmäßigkeiten, wo Gott sagt, es ist weise, mit einer scharfen Axt zu arbeiten. Und Salomo stellt damit klar, dass auch solche Dinge, die für unser Verständnis vielleicht keine geistlichen Themen sind, aus der Sicht Gottes zur Weisheit dazugehören. Wenn Gott uns in den Sprüchen also darüber berät, wie wir mit einer Axt arbeiten, dann ist es Gott anscheinend nicht egal, wie wir zu solchen Themen stehen. Jesus illustriert seine Lehre zum Beispiel mit einem Gleichnis, wo er von einem klugen und einem törichten Baumeister spricht. Wie du dein Haus baust, da hat nicht nur dein Nachbar eine Meinung zu. Nicht nur dein Nachbar kann sagen, das ist richtig dumm, was du da machst. Das kann Jesus genauso sagen. Möchten wir in solchen, ich sag mal, profanen Fragen unseres Lebens von Gott nicht auch als weise bezeichnet werden? Es ist Gott nicht egal, wie du baust. Und Salomo zeigt uns jetzt durch hier die Verse 19 und 20, wie Gott selbst durch seine Erkenntnis etwas schafft, etwas kreiert. Und Sprüche 8 in Vers 30 zum Beispiel steht, dass die Weisheit der Werkmeister Gottes gewesen ist. Dieser Absatz in Sprüche 8, das ist so ein Absatz, wo Gott richtig, man kann sagen, schwärmt von der Weisheit, wo Gott sagt, ich habe sie geschaffen, sie war als erstes da, sie ist der Werkmeister gewesen, sie ist mein Schoßkind gewesen. Gott freut sich über das, was er durch seine Weisheit schafft. Gott erschafft durch seine Weisheit die ganze Welt und Gott schaut auf seine Schöpfung und Gott sagt, sehr gut. Gott freut sich über das, was er durch seine Weisheit zustande gebracht hat. Und das, was wir durch unsere Weisheit zustande bringen, verschafft uns unter anderem das, was uns verheißen wird, hier in den Versen 16 bis 18. Wenn du ein kluger und kein törichter Baumeister bist, dann kannst du durch deine Weisheit, oder wir können auch Fachkompetenz sagen, ein gutes Haus bauen. Durch deine Weisheit und Fachkompetenz kannst du zum Beispiel ein vorbildlicher Arbeiter in deiner Firma sein. Vielleicht ein vorbildlicher Vorgesetzter. Und ein Vorgesetzter, der kompetent ist, der weise ist, der wird anerkannt, der bekommt Ehre. Auch eine Verheißung der Weisheit. Wenn wir in solche Positionen, zum Beispiel als ein Vorgesetzter, wenn wir solche Positionen innehaben, dann werden wir nicht nur unsere Arbeit erfolgreich ausführen können. Wenn du in einem Betrieb, sei es an der Werkbank stehst oder vielleicht ein Auto reparierst, im Garten arbeitest, was weiß ich. Du kannst durch Fachkompetenz vorbildliche Arbeitsergebnisse abliefern, die einen Wesenscharakter Gottes widerspiegeln. Gott freut sich über das, was er durch Weisheit erschafft. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und er freut sich auch, wenn du mit einer scharfen und nicht mit einer stumpfen Axt arbeitest, weil das seine Weisheit ist, die du dir aneignen kannst. Du kannst durch Weisheit zum Beispiel auch die ganzen Vorgänge in deinem Haus so organisieren, dass deine Familie gut versorgt ist, dass vielleicht sich Gäste zu Hause wohlfühlen, dass alles vielleicht rechtzeitig eingekauft, richtig geplant, alles, sag ich mal, für einen Gast angenehm ist. Und durch solche praktischen Weisheiten kann eine Frau die Weisheit Gottes leben, und Sprüche 31 sagt, dass sie für solche Dinge von ihrem Mann und von ihren Söhnen gerühmt werden wird. Durch Weisheit kannst du, wie ich vorhin sagte, eine vorbildliche, ein geordnetes Familienleben führen. In jedem Bereich, seien es so die geistlichen Fragen oder auch die profanen Fragen unseres Lebens in unserem Alltag. In jedem Bereich können wir durch Weisheit etwas zustande bringen, was Gott freut und was uns Wohlergehen bereitet. Und jetzt kommen wir zu Vers 21 und da verleiht Salomo dem Ganzen nochmal etwas Nachdruck und sagt: Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen. Was soll er nicht aus den Augen lassen? Das Prinzip, dass aus der Weisheit ein Wohlergehen entspringt, das besser als alles, das besser ist als alles, was du mit Geld erreichen kannst. Und er erklärt jetzt weiter, wie er daran festhalten kann. Und er sagt: Bewahre Überlegung und Besonnenheit. Ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber weise wird man unter anderem durch Nachdenken. Ich denke mir oft, dass das einfach so selbstverständlich ist. Es ist überflüssig, das in der Predigt zu erwähnen, aber es gibt auch unter Christen wirklich sehr oft Leute, die nur, wie wir sagen, von der Tapete bis zur Wand denken. Salomo sagt: Bewahre Überlegung und Besonnenheit. Denke nach. Wir treffen manchmal intuitive Entscheidungen und leiden dann infolge unserer unüberlegten Entscheidungen. Wir reden vielleicht vorschnell, wir machen durch das, was wir sagen, etwas kaputt. Du kannst Menschen, die dich etwas fragen, sagen: Ich möchte erstmal darüber nachdenken, bevor ich dir eine Antwort gebe. Du kannst dir Zeit nehmen, bevor du Entscheidungen triffst. Mach einen Spaziergang, denk nach, nimm dir Zeit. Mach eine Liste, pro, contra. Wäge ab. Wäge ab, was die Konsequenz deiner Entscheidung ist. Und nicht nur in erster Instanz, sondern was ist die Konsequenz der Konsequenz. So die Schritte einmal durchdenken, was passiert, wenn. Salomo sagt, das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll, aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Du kannst andere Menschen in deine Gedanken mit einweihen. Du kannst dein Vorhaben mal von anderen reflektieren lassen. Was hältst du davon, ob ich den oder die heirate, zum Beispiel? Überlegung und Besonnenheit, weiter ab Vers 22, werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Dann wirst du sicher gehen auf deinem Weg und dein Fuß stößt nicht an. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Diese Aussagen, die machen uns klar, dass Weisheit und Überlegung, dass Menschen, die nachdenken, mit Sicherheit, Furchtlosigkeit, mit Ruhe und Zuversicht gesegnet werden. Das bedeutet nicht, dass wir ruhig schlafen können, weil wir uns so selbstsicher fühlen, alles zu wissen, alles managen zu können. Vers 26 ist ein ganz wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Vers 26 sagt uns, dass Weisheit und Überlegung uns dahin bringen wird, dass der Herr unsere Zuversicht sein wird und uns bewahren wird. Weise Menschen werden sich niemals auf ihren eigenen Verstand verlassen, wie wir es im Vers 5 gelesen haben. In Sprüche 2, ab Vers 3 sagt Salomo, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Weise Überlegung wird dich also immer dazu bringen, dass wir unweise sind. Sie wird dich zu dieser Erkenntnis bringen: Ich bin unweise und Gott ist weise. Salomo sagt, siehst du einen Mann, der weise ist in seinen Augen, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Sich selbst für weise zu halten, ist das Dümmste überhaupt. Deswegen wird die Suche nach Weisheit, sie wird dich zum Herrn führen und sie wird dich erkennen lassen, dass du unweise bist und Gott weise ist. Wir treffen weise Entscheidungen, weil Gott selbst unser Ratgeber ist. Und aus den Konsequenzen dieser Entscheidungen, somit können wir sagen, aus der Weisheit Gottes heraus, wenn wir sie leben, haben wir Sicherheit, Ruhe, Zuversicht und all diese Verheißungen. Ein kurzes Beispiel, wenn wir uns mal Daniel vor Augen halten. Er kommt an den Hof des Königs und er wird als ein verständiger Mann aufgefasst vom König. Und Daniel bekommt diesen Ruf, ein weiser Mann zu sein. Er ist vorbildlich in seiner Arbeit. Und einmal den Faden verloren. Und Daniel kommt zu Ehren vor diesem König aufgrund seiner Weisheit, die er von Gott bekommen hat. Ein anderes Beispiel, Josef. Ihm wird von Gott Weisheit gegeben oder ihm wird von Gott der Traum des Pharaos offenbart. Josef schildert dem Pharao diesen Traum und er fügt dann so einen Rat dem König hinzu und sagt, der König möge sich jetzt nach einem weisen Mann umsehen, der das Ganze da mit dem Korn organisiert. Und der König braucht nicht lange nachdenken und er sagt, du bist der Mann. Wo sonst haben wir einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und sogar dieser König erkennt, Gott verleiht Weisheit. solche Dinge zu managen. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Gott selbst hat Salomo dazu inspiriert, diese Worte an seinen Sohn niederzuschreiben. Gott teilt uns damit zuerst mit, was für einen Stellenwert die Weisheit in unserem Leben genießen soll. Und mit der gleichen Intensität wie Salomo sollen auch wir unsere Kinder dazu ermutigen, Weisheit zu suchen, nach Weisheit zu fragen. Und natürlich sollen wir selbst darin ein Vorbild sein. Und Gott macht uns damit klar, dass Weisheit in allen Bereichen unseres Lebens ein Kennzeichen von uns Gläubigen sein soll. Das ist eine Eigenschaft Gottes, das ist ein Charakterzug Gottes, den wir widerspiegeln dürfen. Wenn du durch schlechte Noten in der Schule, durch vielleicht einen unweisen Umgang mit deinem Geld, durch unplausible Entscheidungen in deiner Firma berühmt wirst und deine Nachbarn sich darüber lustig machen, wie du jetzt gerade dein Haus da renovierst oder baust, das wird nicht gerade förderlich sein für das Evangelium. Du schädigst nicht nur deinen Ruf damit, du verdirbst dein Zeugnis als Christ. Gott selbst ist der Ursprung der Weisheit. Und diese Wesensart sollen wir widerspiegeln. Und ich hoffe, mit dieser Predigt euch dazu motiviert zu haben. Also wohl dir, wenn du fleißig bist in der Schule. Wohl dir, wenn du dir Gedanken machst, wie du deinen Haushalt vielleicht weise organisieren kannst. Wohl dir, wenn du deine Kinder weise erziehst. Wohl dir, wenn du weise bist, wie du mit deiner Frau umgehst. Wohl dir, wenn du dein Haus weise baust. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Amen.